SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten SkyTail-Podcast. Und heute geht's bei uns um das leidige Thema Passwörter. Ist für viele von uns ein notwendiges Übel, ohne geht's nun mal leider nicht. Und es werden auch immer mehr Passwörter. Aber wie oft muss ich mein Passwort wechseln? Wie sieht das perfekte Passwort aus? Und wie kann ich mir das dann merken? Und was nutzen Passwortmanager? Wie kann ich feststellen, ob mein Login im Online-Store samt Passwort inzwischen schon gehackt wurde? Das alles will ich zusammen mit Diplom-Informatiker Max Siegler klären. Er ist Dozent an der SkyTail Online Academy for IT Security und gleichzeitig auch deren Leiter, ist also wirklich ein Fachmann auf diesem Gebiet. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Also Max, bisher galt ja, Passwörter sollten erstens möglichst lang sein, dann Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinschreibung beinhalten und am besten jeden Monat mindestens einmal geändert werden. Aber Anfang des Jahres ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik von diesem Mantra abgerückt.
Ja, richtig. Das war immer eine dieser unverrückbaren Regeln, die es schon seit Jahren oder Jahrzehnten gab. 8 Zeichen, sehr hohe Komplexität und so weiter. Ja, das BSI ist da eigentlich so ein bisschen, ja, nicht Vorreiter, sondern eher das Gegenteil, so ein bisschen nachgeritten, weil in vielen anderen Ländern wie in Großbritannien oder auch den USA hatten die zuständigen Behörden das schon wirklich sehr lange empfohlen. Also beispielsweise in Amerika hat das NIST das schon vor 4 Jahren, in 2016, empfohlen, diese Regelungen tatsächlich zu kippen.
Ja, wir sind ja schon immer ein bisschen rückständiger gewesen, was die Digitalisierung in Deutschland angeht. Aber wie ist es zu diesem Sinneswandel gekommen? Macht das digitale Leben jetzt wirklich sicherer?
Teilweise. Also grundsätzlich ist es so, für die meisten Benutzer ist es natürlich jetzt sehr angenehm, dass man eben das nicht mehr alle 30 oder alle 90 Tage ändern muss, wie das immer der Standard war, von der Standardeinstellung her. Insofern ist das deutlich bequemer. Aber das Hauptproblem war ja eigentlich darin, dass eine regelmäßige Änderung nur dazu geführt hat, dass man die Passwörter variiert hat. Ich hatte zum Beispiel viele Beratungsgespräche, wo dann die Anwender gesagt haben, was soll ich denn jetzt machen? Ich hatte doch schon ein sicheres Passwort. Ich hänge jetzt einfach eine 1 da hinten dran. Und wenn ich das nochmal ändern muss, hänge ich eine 3 da hinten dran. Oder weil es eben quartalsweise ist, eben die Monatsnamen oder die Monatsnummern hinten dran hängen. Und das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass es sicherer wurde. Also heißt die neue Empfehlung dann tatsächlich eher, such dir ein sicheres Passwort aus und bleibe wirklich dabei. Das haben sie jetzt geändert und das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch nochmal unterstrichen.
Apropos Passwort, du hast gerade von den einfachen Passwörtern gesprochen. Weißt du, was die beliebtesten Passwörter der Deutschen im letzten Jahr waren?
Das ist wahrscheinlich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie eigentlich auch jedes Jahr. Und wahrscheinlich kommt dann auch sowas wie Passwort hundertprozentig auch wieder in den Top 10 vor.
Ja, richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 war auf Platz 1, gefolgt von, man glaubt es kaum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wer sich jetzt gerade angesprochen fühlt, sollte sich bitte schämen. Passwort, hast du völlig recht, war übrigens auf Platz 5.
Ja, das sind alles gute Beispiele, wie man es nicht machen soll. Ich habe früher tatsächlich viele Sicherheitsüberprüfungen in Firmen gemacht. Und dazu gehörte dann teilweise auch die Überprüfung von Passwörtern mit teilweise wirklich sehr erschreckenden Ergebnissen. Teilweise war es dann wirklich so, dass man bis zu 30% aller Passwörter in einem Unternehmen schon im ersten Versuch knacken konnte. Und im ersten Versuch bedeutet dann auch wirklich, also ich gehe her mit einer Passwortliste und probiere einfach mal alle durch und schnappe mir das erste Passwort. Und ja, wie gesagt, teilweise war es dann so, dass man bis zu 30% dieser Passwörter knacken konnte. Und weil es eben nur ein Versuch war, hat es auch nicht dazu geführt, dass die Passwörter irgendwie ausgesperrt wurden oder die Benutzer gesperrt wurden, sondern man hatte dann nach dieser Zeit tatsächlich schon eine ganze Menge an Passwörtern aus diesem Unternehmen in der Hand.
Und die Leute waren richtig erstaunt und haben sich gefragt, wie bist du denn darauf gekommen? Kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber Wie sieht denn jetzt das perfekte Passwort aus? Gibt es da irgendwie eine goldene Regel?
Ja, also zunächst mal gibt es natürlich erstmal viele Regeln, wie es nicht aussehen sollte. So ein Passwort sollte auf jeden Fall nicht im Wörterbuch vorkommen. Also Standard Orte, Namen, ähnliche Dinge. Im Idealfall prüft dann wirklich auch das System dagegen, wenn ich ein Passwort ändern möchte, gegen so eine sogenannte Blacklist, kommt das Passwort in einer dieser Listen vor. Nicht die Namen von Familienmitgliedern, Haustieren, Geburtsdaten, Lieblingssänger, Geburtsort oder was auch immer einem noch so einfallen kann. Oder auch Muster von der Tastatur, auch sehr gern genommen, sowas wie QWERTZ oder ASDFG, weil das sind so diese Standarddinger, auf die Hacker eigentlich sofort kommen, beziehungsweise die, ich habe es eben schon gesagt, man hat einfach als Hacker seine Standard-Passwortlisten und die geht man dann einfach relativ schnell durch.
Ja, und auch du hast ja gesagt, Familienmitglieder, Haustier, Geburtsdatum, das sind ja auch alles Sachen, die kann man ganz leicht auch mal aus dem Facebook-Account rausziehen, wenn man interessiert ist. Also,
richtig, das macht es heutzutage deutlich einfacher.
Ja. Deswegen auch solche Sachen einfach nicht nehmen. Okay, jetzt weiß ich also, wie es schon mal nicht aussehen soll, aber wie ist es jetzt richtig? Also dann doch möglichst lang und wirr mit ganz vielen Sonderzeichen?
Ja, das Wichtigste ist heutzutage, das hat das BSI auch nochmal bekräftigt oder eben auch das NIST aus den USA, lang auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt heutzutage mal so einen leistungsstarken Computer nimmt, der kann heutzutage mehrere Milliarden Passwörter pro Sekunde testen. Und dann braucht man für so ein achtstelliges Passwort mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen einige Monate, bis man das geknackt hat. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man die Zeit hat, kann man so lange auch noch warten. Zumal man heutzutage auch mehrere Computer miteinander einfach verschalten kann oder hintereinander schalten kann, dass man das parallel testen kann, dann geht es auch deutlich schneller. Das wäre jetzt bei 8 Zeichen mehrere Monate. Bei einem 5-stelligen Passwort würde man das sogar in wenigen Sekunden schaffen. Und ja, das zeigt, die Länge ist wichtig. Aber wichtig ist natürlich eben auch der Zeichenmix. Wenn ich jetzt 10-mal A oder B hintereinander hänge, habe ich natürlich auch nichts gewonnen.
Ja, aber jetzt sagst du, die soll schön lang sein. Aber ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, überhaupt die kürzeren Passwörter zu merken. Wie mache ich das jetzt bei langen, komplexen Passwörtern? Die Menge nimmt ja auch immer mehr zu in den letzten Jahren. Ich habe ja inzwischen selber Dutzende oder Hundert, ich weiß es gar nicht mehr, für jede Webseite eine andere, für jeden Zugang, für jede E-Mail-Adresse ein eigenes Passwort. Wie soll ich mir das alles merken?
Ja, eigener Zugang ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, weil der Punkt ist der, dass Hacker das auch schnell auf allen Portalen dann ausprobieren, wenn sie irgendwo mal so ein Passwort erbeutet haben. Da würde ich ganz gerne noch eben eine kurze Geschichte uns erzählen. Und zwar ein guter Bekannter von mir hat das wirklich einmal auf die sehr harte Tour lernen müssen. Und zwar gab es, ich glaube das war 2012, gab es einen ziemlich großen Hack bei LinkedIn, bei dem Personalportal oder wo man sich quasi so businessmäßig auch darstellen kann. Und da wurden die Passwörter gehackt und die waren auch nicht hundertprozentig sicher gespeichert auf der Serverseite, sodass es dann auch wirklich möglich war, hinterher daraus die Originalpasswörter zurückzurechnen. Und ja, bei diesem Bekannten war es dann tatsächlich so, sein Passwort war davon auch betroffen und wurde gestohlen. Und leider hatte er das gleiche Passwort auch für sein E-Mail-Konto verwendet. Klingt jetzt erstmal nicht wirklich kritisch, weil da kann ja jemand meine E-Mails lesen. Dummerweise ist es so, dass die meisten Portale heutzutage die Möglichkeit bieten, dass man sein Passwort zurücksetzen kann, wenn man das vergessen hat. Und was bekommt man dann? Eine E-Mail. Und so war es auch bei ihm. Er hat in Bitcoins investiert und die sind ja im vergangenen Jahr wahnsinnig hochgegangen, die Bitcoins. Und er hatte Bitcoins im Wert von mehreren tausend Euros. Und jetzt sind die einfach hergegangen zu der Bitcoin-Börse, haben rausgefunden, er hat da ein Konto, haben auf Passwort vergessen gedrückt. Und was passiert? Er bekommt eine E-Mail. Und die konnten sie natürlich auslesen, weil sie das E-Mail-Passwort kannten, haben die komplette Bitcoin-Börse leergeräumt. Und ja, leider ist es ja so, bei solchen Kryptowährungen, weg ist weg. Und dann konnte man auch nicht mehr nachvollziehen, wo die hingegangen sind. Ich glaube, der hat es mittlerweile auch gelernt, dass man andere Möglichkeiten nutzen sollte.
Das fällt dann unter die Rubrik Lehrgeld.
Im wahrsten Sinne.
Jetzt mal zurück zum perfekten Passwort. Du hast jetzt lange drum herum gedrückt. Gib mir jetzt endlich mal einen Tipp, wie muss das aussehen?
Ja, das stimmt. Wenn man es richtig machen will. Ich habe eben schon gesagt, die Länge ist heutzutage auch deutlich wichtiger als die absolute Komplexität, weil dann eben auch die Computer länger dran rumrechnen müssten, wenn sie versuchen wollten, das zurückzurechnen. Also heutzutage ist so der beste Ansatz, man nimmt sich lange Sätze mit vielen Satzzeichen und dann davon jeweils die Anfangsbuchstaben. Zum Beispiel ein Satz wie, damals, als ich 1990 eingeschult wurde, gab es bei uns im Haus 5 Hunde. Also Passwort wäre dann D,AI1990 und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall schon mal sehr sicher und ich muss mir einfach diesen Satz merken und hab dann mein Passwort so beisammen.
Ja, toll. Jetzt muss ich mir keine Passwörter merken, sondern für jedes Login einen eigenen Satz. Ich meine, das macht die Sache ja jetzt zwar sicherer, aber für mich nicht einfacher, weil die ganzen Sätze kann ich mir ja auch nicht merken. Ich kann jetzt sagen, zum Glück speichern ja die Browser wie Chrome, Safari oder Firefox die Passwörter automatisch und die synchronisieren die ja dann auch mit all meinen Geräten. Eigentlich muss ich mir doch gar nichts mehr merken, ne? Und Google schlägt ja inzwischen auch selber bei Passwörtern ganz wirre, lange Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen vor und sagt dann auch gleich, keine Sorge, musst du dir nicht merken, ich speichere das schon für dich. Ist das okay?
Grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein guter und valider Ansatz, weil es eben dazu führt, dass man unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Konten hat und dann muss man sich das nicht mehr alles merken oder noch schlimmer, man muss es sich auch nicht aufschreiben. Das stimmt soweit auf jeden Fall erstmal. Es gibt natürlich einige, das waren die Pros, es gibt auch einige Kontras dabei. Wenn ich mehrere Benutzer an einem Gerät habe, die dann Zugriff darauf haben, da muss ich natürlich aufpassen. Wenn ich das auf mein Smartphone synchronisiere und das Handy irgendwo verliere oder ähnliches, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Und es gibt auch, wenn jetzt mein Rechner von Malware, von einem Virus befallen ist, es gibt auch einige Tools, mit denen ich die Passwörter aus dem Browser auslesen kann. Also man kann das nicht unbedingt als richtigen, sicheren Passwort-Tresor bezeichnen. Und jetzt datenschutztechnisch kann man sich auch noch überlegen, ob man das möchte oder nicht, ob man Google jetzt traut oder nicht. Die Passwörter werden natürlich dann auch bis zu Google synchronisiert und auch eben dort gespeichert. Kann ich zwar auch noch zusätzlich absichern mit einem weiteren Passwort, dass dann eben Google nicht mehr da dran kommt, aber da liegen sie dann halt nur erstmal. Ist ja auch teilweise so gewollt, sonst könnte ich sie nicht auf mein Smartphone synchronisieren.
Was mir da einfällt, noch ein Hinweis zu Google. Ich habe jetzt gelesen, die haben auch einen eigenen Passwortmanager, mit dem man in Chrome und Android alle Kennwörter nicht nur ansehen und verwalten kann. Du kannst damit auch so einen Passwortcheck durchführen lassen. Dann sagt dir Google gleich, ich habe es mal ausprobiert, das Passwort hast du mehrmals verwendet und das ist nicht so sicher und das wurde eventuell schon mal irgendwo gefunden. Also das ist schon mal eine ganz praktische Sache, diese Neuerung, finde ich. Oder was hältst du davon?
Ja, richtig. Dann gibt's nämlich auch immer noch den Hinweis, welche Passwörter schon in irgendwelchen Hackerlisten aufgetaucht sind, welche Passwörter schwach sind und so weiter. Da kann man dann wirklich dann leicht hergehen und so ein bisschen nachbessern. Ist auf jeden Fall ein sinnvolles Tool, sowas zu verwenden.
Ja, habe ich letztens tatsächlich gemacht. Also mir ist dann aufgefallen, es sammelt sich ja einiges an im Laufe der Jahre an Passwörtern, weil man sich dauernd auf neue Webseiten irgendwo einloggen muss und so. Und dann habe ich festgestellt, oh, auf mindestens 10 Webseiten habe ich das gleiche Passwort verwendet. Also dann habe ich gleich erstmal bei 9 Webseiten meine Passwörter geändert. Schade, lieber Hacker, ist vorbei die Chance. Also ich fand es schon eine ganz praktische Sache. Okay, haben wir das auch geklärt, aber was hältst du jetzt von diesen Passwort-Tresoren bzw. Passwort-Managern? Sind die eine Lösung? Sind die zuverlässig und sicher? Da gibt's ja eine ganze Menge Apps und sowas, die sowas für dich dann machen. Wie funktionieren die überhaupt?
Ja, die funktionieren so, man hat quasi eine sichere Passwort-Datenbank. Da werden die Passwörter dann eben verschlüsselt abgelegt, sodass selbst wenn jemand an diese Datei kommt, man im Idealfall nicht an die Passwörter rankommt. Aber das muss natürlich auch irgendwie gesichert sein oder da irgendwo muss ja auch ein Schlüssel herkommen. Und das kommt natürlich durch ein weiteres Passwort, das sogenannte Masterpasswort. Also ich muss mir nicht mehr alle meine 100 Passwörter für alle Webseiten und E-Mails merken, sondern ich merke mir ein Masterpasswort, so mache ich es tatsächlich privat oder eben auch beruflich auch. Ich habe ein sehr, hoffentlich wirklich sehr gutes Masterpasswort. Das gibt man dann einmal ein und darin hat man dann seine ganzen Passwörter gespeichert.
Aber wenn du das verlierst, ist alles weg, ne? Das ist das Blöde an der Sache.
Dann ist tatsächlich alles weg. Das ist der Haken an der ganzen Geschichte. Das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn ich diese Datei verliere, dann ist auch alles weg. Da muss man also schon peinlich genau darauf achten, dass man ein gutes Backup hat von diesem Passwortmanager oder von den Dateien da drin. Aber das Tolle ist, die bieten mehrere Funktionen an. Und zwar zum einen ein Passwortgenerator. Ich kann also einstellen, wie lang sollen meine Passwörter sein. Da kann ich ohne Schmerzen dann sagen, mach doch 20 Zeichen, ist vollkommen egal. Weil dieser Passwort-Tresor oder dieser Passwortmanager kann das eben auch automatisch eintippen. In den Browser, in irgendwelche Applikationen, die ich öffne, wo auch immer ich das so haben möchte. Und dann muss ich mich um mehr eigentlich gar nicht mehr kümmern.
Gut, Max, jetzt haben wir lange über das sichere Passwort gesprochen, aber zum Thema Passwortsicherheit gehört ja nun auch der Umgang mit Passwörtern.
Ja, gut, klar, der Umgang, das ist genauso wichtig. Also berüchtigt oder legendär sind ja eigentlich diese Post-its, ne, mit dem Passwort zum Entsperren des PCs am Firmenrechner. Oder
gibt's die wirklich noch?
Ja, tatsächlich immer wieder. Post-its, vielleicht nicht mehr so unbedingt am Monitor, das ist mittlerweile einfach schon zu bekannt geworden, sondern man findet solche Dinge dann irgendwo in der Schublade, unter der Tastatur oder wo auch immer. Also ich habe ja gesagt, wir haben früher sehr viele Sicherheitsüberprüfungen auch durchgeführt, auch von Firmen. Und wenn man dann mal in die Büros reingeht oder in die Industriehallen, dann sieht man tatsächlich, gerade so bei Mehrbenutzer-PCs, sieht man doch häufig die Passwörter irgendwo kleben oder eben unter der Tastatur. Es kommt tatsächlich immer noch einfach mehr vor. Oder gerne auch bei Privatpersonen oder wenn man mehrere Handys hat, ein Firmenhandy oder ein Privathandy, dann klebt ganz gerne mal so das Handy-Passwort irgendwo hinten an der Schutzhülle, weil heutzutage braucht man es eben auch nicht mehr so häufig, weil man ja doch viel auch mit dem Daumen oder mit dem Fingerabdruck entsperrt und die paar Male, die man da das Passwort braucht, dann überlegt man doch wieder, wie es so war, ne? Ja. Oder was es auch noch sehr gerne gibt, sind die Dateien mit Passwörtern, die irgendwo auf dem Desktop liegen, eine Word-Datei oder eine Excel-Datei, in dem Glauben, das ist auch gut, der heißt dann Passwort.xls oder ähnliche Dinge. Das sollte man alles irgendwie vermeiden.
Ja, aber die Passwörter werden ja nicht nur von dummen oder sagen wir mal nicht so ambitionierten Nutzern gespeichert, sondern auch von den Betreibern, von den Webseiten. Und damit liegt die Passwortsicherheit ja dann auch in deren Verantwortung, womit die es aber auch nicht immer so genau nehmen, wie so einige spektakuläre Hacks der letzten Jahre ja gezeigt haben. Ne?
Ja, da gibt's immer viele Beispiele und mittlerweile ist man da auch schon sehr abgestumpft und will das schon gar nicht mehr hören. Also ich hatte ja eben diesen LinkedIn-Hack von 2012 genannt, wo wirklich sehr viele Passwörter abhanden gekommen sind.
Ja, meine auch.
Da gab es bei Yahoo noch einen größeren Hack, ne, wo dann, ich glaube, 1 Milliarde an Nutzerdaten waren das da. Dann gab es Equifax, Facebook gab es auch noch so ein Problem, MyFitnessPal. Und also es gibt unzählige Beispiele. Wie gesagt, da stumpft man doch tatsächlich schon ab heutzutage und will das schon gar nicht mehr hören. Natürlich liegt die Verantwortung tatsächlich auch bei diesen Website-Betreibern, dass die Passwörter, ich sag mal, sicher speichern, ne? Also mit einem Salted Hash beispielsweise, das sollte heutzutage schon Standard sein.
Erklär doch mal eben, was das heißt für die Leute, die nicht damit aufgewachsen sind wie du.
Ja, also ich könnte jetzt erstmal hergehen, im ersten Anlauf könnte ich sagen, ich speichere das Passwort so, wie es ist. Also dein Passwort 123 zum Beispiel. Leg das in eine Datenbank ab. Wenn jetzt also jemand diese Datenbank hackt, kann er das direkt auslesen, sieht sofort, Matthias hat das Passwort, Passwort 123. Das ist sehr schlecht. Dann kam man auf die Idee, ja, wir nehmen einen sogenannten Passwort-Hash. Das kann man sich, Hash heißt zerhacken. Das ist also wirklich eine sogenannte mathematische Einwegfunktion. Ich schiebe also irgendwas rein in die Funktion, aber ich kann das nicht mehr zurückberechnen daraus. Ich zerhacke also das Passwort und kriege dann so eine, ja, je nachdem, was für einen Standard ich nehme, 32 oder 64 Zeichen lange Kette von alphanumerischen Zeichen und speichere das. Und wenn du jetzt ankommst zu der Webseite und du gibst dein Passwort ein und ich will wissen, ob du wirklich der Richtige bist, dann nehme ich das Passwort, was du mir gegeben hast, hashe das auch und vergleiche dann die beiden Hash-Werte. Wenn das richtig ist, dann war es auch das richtige Quellpasswort, was du hattest. Und bei Salted Hash geht man noch einen Schritt weiter. Man zerhackt nicht nur das Passwort, sondern man nimmt das Passwort und hängt da noch einen zufälligen Wert vorne oder hinten dran und hasht das dann nochmal. Hat zusätzlich nochmal den Vorteil, dass man sich nicht ein extra Wörterbuch noch aufbauen kann, wie man das einfach bei normaler Hash-Speicherung machen könnte.
Ah, dann wird der Hash gesalzen, das heißt das dann.
Genau, es kommt noch ein bisschen Salz dazu vor dem Zerhacken und dann wird es dadurch nochmal etwas sicherer. Genau.
Etwas sicherer oder sind die dann richtig sicher? Gibt es eine Methode, das dann sicher zu speichern?
Also die Speicherung ist am Ende die gleiche, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du speicherst ohne diesen Salted Hash, also mit einem ganz normalen Hash-Verfahren, dann könnte ich jetzt hergehen und schon eine Hash-Tabelle vorberechnen. Also ich könnte dann sagen, ich nehme das Passwort A, bilde davon den Hash, speichere mir das weg. Nehme das Passwort AA, nehme davon den Hash und speichere das weg, bis ich sämtliche Passwörter schon vorberechnet habe. Das gibt es auch tatsächlich. Gibt es auch effiziente Verfahren für, die nennen sich Rainbow Tables, also Regenbogentabellen und so weiter. Und da könnte ich jetzt also hernehmen, wenn man keinen Salted Hash hat, könnte diese vorgefertigte, vorberechnete Tabelle nehmen und einfach dein Passwort wieder zurückrechnen. Mit Salted Hash bräuchte ich für jeden Salt, den es gibt, und ich habe ja eben gesagt, das ist ein zufälliger Wert, bräuchte ich dann eine eigene Rainbow-Tabelle, die ich dann extra aufwendig vorberechnen müsste, die einige Gigabyte groß ist. Das, ja, sprengt dann irgendwann den Aufwand tatsächlich. Also um es zu beantworten, deutlich sicherer, ja.
Okay, aber was passiert mit diesen Nutzerdaten? Jetzt, du hast gesagt, zum Beispiel Yahoo Hack, die haben Zugriff auf 1 Milliarde Nutzerdaten gemacht. Was mache ich als Hacker damit? Ich stelle mir das gerade vor, ich habe plötzlich 1 Milliarde Nutzerdaten. Setze ich mich dann dahin und probiere die alle nacheinander aus und guck mal, was passiert? Oder werden die verkauft oder was machen die damit?
Ja, das kann man natürlich machen. Wobei in den meisten Fällen ist es natürlich deutlich einfacher. Man hat sich jetzt damit befasst, hat diese Passwörter irgendwie beschafft. Und dann ist es natürlich einfacher für den Hacker zu sagen, ich verkaufe das jetzt, mache das jetzt einfach zu Geld. Ich verkaufe das dann in größeren Bündeln. Oder manchmal ist es so, man stellt die einfach ins Netz und sagt, guck mal, ich wollte mal der Welt zeigen, wie schlecht die Welt eigentlich ist. Am interessantesten sind natürlich so Dinge wie Kreditkarten, PIN-Nummern oder eben auch Username-Passwort-Kombinationen. Weil ich habe ja eben gesagt, wenn man so ein Beispiel hat, wie mit dem guten Bekannten, wenn überall die Passwörter identisch sind, dann habe ich natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten, ja, Online-Konten zu hacken oder eben bis zu Bitcoins, bis zum ja, Bankkonto. Gut, die sind meistens noch mit TANS gesichert. Aber trotzdem, dann habe ich schon eine Menge an Möglichkeiten, irgendwo was anzustellen.
Und woher weiß ich selber, ob mein Account bzw. mein Passwort jetzt bei so einem Hack in die falschen Hände geraten ist? Wie kann ich das feststellen?
Ja, dieses ganze Thema ist ja mittlerweile so populär geworden, Passwort-Diebstahl und so viele Leaks, die auch passiert sind, dass es da mittlerweile eigene Leak-Checker gibt, sogenannte. Und zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut gibt es den Identity-Leak-Checker.
Ja.
Oder es gibt auch eine extra Webseite, Have I Been Pwned? Also Pwned ist sowas wie gehackt. Da gibt man dann einfach seine E-Mail-Adresse ein und die checken dann tausende von Listen durch und ob man auf irgendeiner dieser E-Mail-Listen auftaucht und sagen einem dann Bescheid, jo, da bist du schon mal drin und übrigens mit dem folgenden Passwort bist du da drin aufgetaucht. Also man bekommt zeitweise auch so E-Mails, da fragt man sich, wo haben die das her? Zum Beispiel bekomme ich regelmäßig E-Mails mit, hallo, ich habe dich beobachtet und ich habe dein Passwort herausgefunden, das ist nämlich so und so. Wenn du mir jetzt nicht so und so viel Lösegeld bezahlst, dann werde ich das veröffentlichen und von dir Videos machen und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mich gefragt, wo haben die das denn her? Weil das war tatsächlich ein valides Passwort. Und in meinem Fall konnte ich es wirklich immer auf das LinkedIn-Problem zurückführen von 2012. Damit gehen die jetzt heute tatsächlich 8 Jahre später immer noch hausieren und sagen, ich kenne dein Passwort. Und wenn man jetzt in den letzten 8 Jahren sein Passwort nicht geändert hat oder das überall nochmal identisch hat, dann kriegt man auch wirklich einen ernsthaften Schreck.
Das heißt also, wenn ich jetzt bei diesen Leak-Checkern irgendwo nachlese, dass mein Passwort irgendwo mal aufgetaucht ist oder mein Account gehackt worden ist, dann sollte ich möglichst schnell mein Passwort ändern, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Dann sollte man natürlich Maßnahmen ergreifen und am besten, ja, man holt sich so einen Passwortmanager, geht dann einfach nochmal, so wie du das eben auch erklärt hast, durch alle seine Accounts durch. Ist ein bisschen Arbeit, aber unterm Strich ist es wirklich sehr lohnenswert, weil man hat umso mehr Arbeit, wenn man hinterher alles wieder aufräumen muss oder irgendwo, wenn Identitätsdiebstahl passiert ist, wenn Waren auf den eigenen Namen bestellt werden, wenn ja Bitcoins verloren gehen oder was auch immer. Also insofern sollte man sich die Zeit dann schon mal nehmen, das zu machen.
Man sollte sich auch die Zeit nehmen, so einen Leak-Checker zu besuchen und seine E-Mail-Adressen einzugeben. Ich mache das auch regelmäßig. Ist manchmal auch ein bisschen nervig, weil bin ich mal aufgetaucht mit einer Adresse, habe die sofort geändert, aber die taucht natürlich immer noch auf, weil diese alten Hacks immer noch weiterverkauft werden und immer wieder rumgehen und so. Dann heißt das ja, ihre Adresse wurde gehackt. Und ich denke dann jedes Mal, nein, die habe ich vor 6 Jahren schon geändert. Also mit der Zeit sind die Sachen dann auch ein bisschen sich wiederholend, aber besser einmal zu viel geändert als einmal zu wenig, ne?
Absolut, ja. Also den Aufwand ist es tatsächlich wert.
Aber man müsste sich die Sorgen ja alle nicht machen, wenn man mal diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hat. Oder inzwischen ist es ja auch schon Multifaktor. Was ich persönlich ja zum Beispiel bei allen wichtigen Accounts mache, wo auch Geld im Spiel ist oder die wirklich für mich essentiell wichtig sind, das habe ich da gemacht bei Google, bei Microsoft, bei PayPal und so weiter. Und ich finde, das ist wirklich eine gute Sache, ne?
Ja, mittlerweile machen das auch alle Großen, die bieten das mittlerweile auch an, beispielsweise auch Amazon. Zwei-Faktor klingt jetzt erstmal komplex, Zwei-Faktor-Authentisierung, aber mittlerweile kennt man das eigentlich schon auch von den eigenen Banken. Wenn ich jetzt zum Geldautomaten gehe und mir Geld abhole, ist das auch nichts anderes. Ich habe zwei Faktoren und zwar einmal etwas, was ich habe, das ist die EC-Karte, die schiebe ich in den Automaten rein und zum anderen ist es etwas, was ich weiß, das ist eben die PIN-Nummer für diese EC-Karte und nur in dieser Kombination mit den zwei Faktoren kann ich mich da auch anmelden. Und das hätte damals dem Bekannten bei der Bitcoin-Börse auch geholfen. Die hat das sogar auch tatsächlich angeboten, hat er leider nicht aktiviert. Das heißt, wenn jemand das Passwort hat, dann kommt er halb so weit quasi oder kommt er bis zur Hälfte und dann wird aber letztendlich so ein Token-Code abgefragt, den man irgendwo auf dem Handy hat. Und das ist dann quasi der Besitz, den man haben muss, zusätzlich zu dem, was man weiß. Und wenn man den nicht hat, dann kommt man eben nicht rein und kann sich nicht anmelden.
Und inzwischen gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Also zum Teil ist es ja immer noch so, man kriegt eine SMS und muss dann irgendeinen Code eingeben in ein Fenster. Oder
richtig, ja.
Man kriegt einen Rückruf und manchmal ist es auch nervig. Bei Microsoft, die fragen mich jedes Mal, obwohl ich meinen Rechner schon 1000 Mal freigegeben habe. Das heißt, immer wieder muss ich das eingeben. Ist egal, ich mach's gerne. Aber es gibt inzwischen ja auch andere Sachen. Nicht nur irgendwelche Eingaben, sondern zum Beispiel geht das ja auch per Fingerabdruck jetzt, ne?
Ja, richtig, gut. Kennt man jetzt heutzutage vom Smartphone, wo das schon Standard ist. Also diese biometrischen Daten, die können natürlich auch als Passwort oder zumindest als Unterstützung für einen zweiten Faktor verwendet werden. Also Fingerabdruck, Iris, Scannen, Gesichtserkennung und so weiter. Der Haken ist, das funktioniert nicht mit allen Geräten. Also nicht unbedingt jeder PC, jedes Laptop hat einen Fingerabdruckleser oder einen Iris-Scanner. Dann brauche ich vielleicht eine spezielle Kamera dafür. Kennt man vielleicht von diesem Windows Hello, wo ich mich automatisch anmelden kann mit Gesichtserkennung. Und dann habe ich es auf dem einen am Laufen, dann habe ich vielleicht ein iPad oder ein Tablet, was keinen Fingerabdrucksensor hat. Und dann ist es da schon wieder problematisch. Darüber hinaus kann es natürlich auch so sein, wenn ein biometrisches Merkmal einmal gehackt ist oder einmal irgendwo abhanden gekommen ist, dann kann ich das nicht ändern im Nachhinein. Es sei denn, ich schaffe mir neue Finger an oder ich setze mir Kontaktlinsen auf die Iris. Und so
das
ist
ja schon wirklich passiert, ne?
Ja, richtig. In den USA wurde, ja, ist auch schon jetzt wieder 5 Jahre her, eine Datenbank mit Fingerabdrücken von, ja, ich glaube 5-6 Millionen US-Bundesangestellten gehackt. Und die Daten sind jetzt einfach öffentlich, ne? Das Schwierige ist natürlich, wenn solche Daten mal wirklich abhanden kommen. Das war ja auch so, dass der Chaos Computer Club, der CCC, ich kann mich nicht mehr genau an den Namen erinnern, aber es war ein deutscher Innenminister, der wirklich sehr auf biometrische Erkennung gepocht hat. Und dann haben sie bei irgendeiner Rede, haben sie von seinem Glas, hat ein Wasserglas gehabt, haben sie hinterher seine Fingerabdrücke abgenommen und haben die veröffentlicht, diese Fingerabdrücke, und auch mit einer Anleitung, wie man sich so einen Fingerabdruck aus Gummi selbst basteln kann. Und dann haben sich einige wirklich auch den Spaß damit gemacht, wenn die irgendwo eingereist sind, das war natürlich sehr riskant in den USA, haben einfach diesen Fingerabdruck zum Beispiel abgegeben und haben damit eben auch gezeigt, wenn sowas einmal kompromittiert ist, dann ja, hat man tatsächlich ein Problem, dann kriegt man das auch nicht mehr geändert.
Und vor allen Dingen, was mache ich, wenn ich mir die Hand breche und ich kann meine Finger nicht mehr auf das Gerät legen?
Ja, genau, das ist auch immer noch so ein Punkt mit der Stimmerkennung. Na, jetzt bin ich mal heiser oder Gesichtserkennung mit Brille und ähnliche Punkte, da wird es auch schwierig. Also unterm Strich, es ist eine gute Möglichkeit, zusätzliche Sicherheit zu erlangen, aber es ist auch nicht das einzige Allheilmittel.
Ich habe auch letztens jetzt noch so einen Artikel gelesen über die Zukunft der Passwörter und da waren auch die Rede von, dass dann individuelle Tippmuster, also die Geschwindigkeit und die Art, wie du die Tasten anschlägst, kontrolliert werden sollen. Es soll Mikrochip-Implantate geben oder auch die Gehirnaktivität auf bestimmte optische Reize soll ausgelesen werden, woraus sich dann ein Gehirnpasswort ergibt. Fand ich alles absolut spooky und Science-Fiction, aber meinst solche Sachen kommen irgendwann mal?
Das sind auch spannende Sachen und sowas wird auch immer mal wieder gehypt. Ich habe das selbst mal erlebt, ein Passwort, was wirklich auf dem Tippverhalten basierte. Da haben sie tatsächlich ganz plakativ auf der Messe ein Post-it am Monitor gehabt. Da stand das Passwort drauf und dann hat man sich hingestellt und dieses Passwort eingetippt und es wurde aber vom Rechner nicht akzeptiert. Das war so quasi der eine Faktor, das Passwort, und der zweite Faktor war da eben dieses Tippverhalten. Und dann hat sich der Mitarbeiter dahingestellt, auf den das jetzt trainiert war, dieses Tipp-Plugin, und hat das eingetippt, das gleiche Passwort, das konnte man auch sehen. Und bei ihm hat es dann tatsächlich funktioniert. Sowas gibt es immer mal wieder, aber auch das ist natürlich wieder sehr geräteabhängig. Und wie du eben schon gesagt hast, dann breche ich mir die Hand, dann wird es kompliziert. Das hilft nicht unbedingt. Also was heutzutage auf dem Vormarsch ist, ist die sogenannte FIDO Alliance, also Fast Identity Online. Da gibt es USB-Sticks, die kann ich mir so für 20 € oder so den Rahmen kaufen. Und da werden kryptografisch sichere Schlüssel drauf generiert. Und dann kann ich mich einfach, indem ich die antippe, an einer Webseite anmelden.
Ah ja.
In der Regel hat man dann als zweiten Faktor noch eine PIN-Nummer dazu. Aber das war es dann auch. Und das ersetzt dann quasi den Passwortmanager, weil er für jede Webseite, bei der ich mich anmelden möchte, einen eigenen Schlüssel generiert. Und ich muss mir quasi nur diese eine PIN, so wie ähnlich wie bei dem Masterpasswort, was wir eben hatten, muss ich mir eine PIN merken. Ich brauche diesen Stick, Natürlich muss ich da auch aufpassen, dass ich den nicht verliere oder einen zweiten als Backup haben. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante und da steigen mehr und mehr Webseiten auch auf um und bieten das eben auch an.
Ist mir noch nicht untergekommen, also so weit scheinst du nicht verbreitet zu sein, aber hört sich schon gar nicht schlecht an.
Ist auf jeden Fall eine spannende Lösung, aber bis dahin, bis sich sowas eben durchsetzt und wirklich auch weit verbreitet, da hast du recht, bis es auf jedem Gerät auch funktioniert, na, bei einem Smartphone kann ich jetzt wieder keinen USB-Stick so schnell reinstecken, bis dahin ist noch einiges zu tun und solange werden wir wohl wahrscheinlich auch noch mit Passwörtern erstmal leben müssen.
Und all das kann man ja auch, um noch einen kleinen Ausflug zu SkyTail zu machen, wo du ja auch der Leiter bist, das kann man da auch lernen, wie sowas geht mit den Passwörtern, ne?
Richtig, also wir haben natürlich viele Kurse in Sachen IT-Experten, aber auch eben als Nicht-IT-Experte kann man in unseren Security-Awareness-Kursen unter anderem all die Dinge lernen, über die wir heute gesprochen haben, wie man sichere Passwörter generiert. Da gibt es noch viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel Passwortkarten, mit denen man sichere Passwörter generieren kann und so weiter und so weiter. Also das lohnt sich schon.
Deswegen einfach mal bei SkyTail vorbeisurfen, gucken, was da in Frage kommt und damit macht man dann auch nichts verkehrt.
Ja, prima. Vielen Dank, Matthias.
Max, ich danke dir. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.
Tschüss.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.